Hallo an alle da draußen, ich begrüße euch auch heute wieder zu einer neuen Episode bei Deliciously Poetry und ich melde mich jetzt auch aus dem Lockdown. Das hat alles ja wunderbar angefangen, wenn ich das mal kurz ironisch anmerken darf und ja, ich will gar nicht so viel drum herum reden. Ich fange an mit einer kurzen Vorstellung. Also ich bin 21 Jahre alt und Literaturwissenschaftsstudentin in München. Ich studiere im Hauptfach Germanistik und im Nebenfach Skandinavistik. Und in diesem Podcast behandle ich verschiedene Werke der Weltliteratur. Und ja, also es sind unterschiedliche Aspekte, die sich da wieder finden lassen, zum Beispiel Motive oder auch Symbole oder eben auch Themen. Und ja, da habe ich zum Beispiel schon über die Zahl 7 in der Harry Potter-Reihe geredet und über das Nibelungenlied auch allgemein. Und die letzte Episode handelte auch von der Symbolik des Apfels in der Bibel. Und ja, ich habe mir auch überlegt, dass wir jetzt mit dieser literarischen Reise weitermachen und für diese jetzt bereits 10. Episode, was ja eigentlich schon ein kleines Jubiläum ist, habe ich mir etwas Besonderes überlegt und ja, da will ich euch auch einen kurzen Ausblick auf die heutige Episode geben. Also ich möchte mich heute gleich zwei Werken widmen, das habe ich vorher selber auch noch nie gemacht. Ich habe immer ein Buch behandelt oder ein Gedicht oder irgendwie so etwas in der Art. Aber ja, ich meine, dass es von der Länge her heute auch total in Ordnung geht, weil es sich eben, der Titel gibt es schon preis, es handelt sich um Kurzgeschichten heute. Ja, und ganz schlecht formuliert, es weiß natürlich auch jeder, also Kurzgeschichten sind natürlich kurz gehalten. Also das war jetzt natürlich ein schlechter Scherz. Aber es stimmt in der Tat schon, dass Kurzgeschichten in ihrem Umfang geringer sind als jetzt zum Beispiel Romane. Das liegt hauptsächlich daran, dass Romane immer die Wandlung einer Person beschreiben. Also vielleicht nicht unbedingt Wandlung, aber auch den Werdegang einer Person. Und da ist alles mitbegriffen, was man sich vorstellen kann, alle Höhen und Tiefen. Wir haben eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss und meistens ist die Geschichte mit diesem einen Roman auch nicht fertig. Es geht in manchen Werken auch weiter, da haben wir eine ganze Trilogie, wie zum Beispiel bei Herr der Ringe oder eine ganze Reihe, wie bei den Harry Potter Büchern. Und ja, bei einer Kurzgeschichte hingegen werden wir direkt in das Geschehen hineingeworfen. Das ist eine der Merkmale, die dieses Genre auch kennzeichnet. Und ich werde dann gleich auch noch auf weitere Merkmale zu sprechen kommen. Und ja, also wir werden direkt in das Geschehen hineingeworfen. Und der Autor oder die Autorin will gar nicht erst, dass wir die Hintergründe der Person in der Kurzgeschichte erfahren. Das ist an dieser Stelle gar nicht so belangvoll. Ja, ihr werdet also erfahren, dass man allgemein in so wenig Text eine Menge hineininterpretieren kann. Und die Kurzgeschichten, die ich anspreche, wurden von einem bekannten deutschen Autor geschrieben, der leider auch viel zu früh verstorben ist. Und die Rede ist an dieser Stelle von Wolfgang Borchardt. Insbesondere die Hamburger unter euch dürfen ihn kennen. Er wurde dort geboren und starb dann dort auch. Es findet sich ein berühmtes Zitat in Hamburg wieder, das wurde auf einem Gedenkstein aufgeschrieben, das sich an der Außenalster wiederfindet. Und ich lese das Zitat einmal kurz vor. Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist der Abgrund. Das stammt aus Generation ohne Abschied. Und ich finde dieses Zitat ziemlich, ich würde sagen, bedrückend und auch sehr fesselnd. Ich habe mich nämlich gefragt, welche Generation er nämlich genau meint und warum diese spezifische Generation, von der er spricht, vielleicht gehört er diese Generation auch selber an, dass sie eben keine Bindung hat und eben auch keine Tiefe. Aber ihre Tiefe ist nur der Abgrund. Und wenn ich jetzt paraphrasieren müsste, würde ich sagen, dass Borchardt hier sagt, diese Generation kennt nichts anderes als den Tod oder vielleicht auch nur das Schlechte im Leben. Sie haben nur das Schlechte gesehen und nichts anderes. Also sie haben nicht die guten Seiten des Lebens kennenlernen dürfen. Ja, Also, obwohl Borchardt auch nur so kurz gelebt hat, ist sein literarischer Einfluss bis heute ungebrochen. Und ich will mich eben auch heute zwei seiner Kurzgeschichten widmen. Und das sind einmal Nachts schlafen die Ratten doch und An diesem Dienstag. Diese beiden Geschichten haben einiges gemeinsam, denn sie handeln vom Zweiten Weltkrieg. Ja, das ist an sich natürlich schon ein sehr schwieriges Thema, natürlich. Ich finde, also jeder von uns hat sich natürlich in der Schule damit auseinandergesetzt, im Rahmen des Geschichtsunterrichts der 9. und 10. Klasse. Jeder hat bestimmt ein Buch darüber gelesen oder eine Dokumentation geschaut. Also das Thema wurde sehr auf eine sehr vielfältige Art und Weise, ja, aufgearbeitet, sag ich mal. Und ich finde, die Schwierigkeit in dieser ganzen Sache besteht eben darin, wie arbeite ich das auf und was muss ich dabei berücksichtigen. In diesem einzigen Thema, Zweiter Weltkrieg, gibt es so viel zu erzählen, weil natürlich auch jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Ja, und um euch ein kurzes Basiswissen oder einen theoretischen Hintergrund zu geben, werde ich euch jetzt auch kurz erklären, was Trümmerliteratur eigentlich ist und welche Merkmale sie hat, denn die beiden Kurzgeschichten Nachts schlafen die Ratten doch und An diesem Dienstag kann man der Trümmerliteratur zuordnen. Und ja, ich will euch auch noch kurz erzählen, was eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland passierte, also nach 1945. Und da werde ich mich natürlich auch sehr kurz halten. Also, wie wir alle wissen, oder hoffentlich wissen, hat das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen angefangen. Ja, und dem vorausgesetzt war natürlich eine jahrelange Aufrüstungspolitik, das Brechen von internationalen Zusammenschlüssen oder auch Bündnissen. Hitler ist zum Beispiel ja auch aus dem Völkerbund ausgetreten und natürlich auch eine aggressive Außenpolitik. Ja, der Krieg dauerte insgesamt 6 Jahre und hat 50 Millionen Menschen das Leben gekostet, was an sich schon eine sehr unfassbare Vorstellung ist. Die meisten Opfer hatte dabei die Sowjetunion vorzuweisen, sowohl von der Anzahl der Soldaten, die gestorben sind, als auch an der Anzahl der Zivilisten, die getötet wurden. Und ja, mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete der Krieg dann offiziell in Europa. Allerdings ging der Krieg noch weiter und erst mit der Kapitulation Japans, also dem Verbündeten Deutschlands, im September 1945 endete der Krieg offiziell. Aber ja, also wie gesagt, in Deutschland war schon im Mai Schluss. Und wie wir alle auch hoffentlich wissen, haben die Siegermächte das Land in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Einmal Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, also der Norden Deutschlands an die Briten, der Osten an die Sowjetunion, der Süden oder nee, der südöstliche Teil an die Amerikaner und das, was übrig bleibt, an Frankreich. Also ja, genau das einmal. Zusammenfassend kann man dann also sagen, dass das eine sehr traumatische Zeit für alle Beteiligten war. Und ja, nun will ich mich auch der Trümmerliteratur widmen, die natürlich viel mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Denn die Aufarbeitung dieses verheerenden Krieges fand auch in der deutschen Literatur statt. Und diese Literaturepoche begann 1945 und endete mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der 50er Jahre. Und der Begriff deutsches Wirtschaftswunder und der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard sind dabei zwei so Begriffe, die man mit dieser kurzen Zeit assoziiert. Und Ludwig Erhard war übrigens der zweite Kanzler nach Konrad Adenauer, nur mal so nebenbei. Ja, also diese Literaturepoche wird auch als Heimkehrerliteratur oder Literatur der Stunde Null bezeichnet. Und mit Heimkehrerliteratur meint man an dieser Stelle, also ja, mit Heimkehrer meint man eben die Soldaten, die damals zurückgekommen sind. Und der Begriff Trümmer bezieht sich eben auf das, was die Menschen nach Ende des Krieges in den Städten vorfanden. Und das waren Trümmer, nur Trümmer. Ja, also wir kennen alle die Bilder von deutschen Großstädten nach dem Krieg. Es war eine einzige Trümmerlandschaft vorzufinden und man brauchte Jahrzehnte, um alles wieder aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vielleicht eine Serie oder ich weiß nicht, gesehen habt, die sich in den 50er oder 60er Jahren spielt. Also ich kenne die Serie Kudamm 56, 54 und 63, die auch bald erscheinen wird. Vom ZDF wurde das produziert. Ich kann die Serie übrigens nur empfehlen. Und ja, genau, also da sieht man auch, ist die Städtelandschaft Berlins immer noch davon geprägt, auch fast 10 Jahre nach dem Krieg, dass da immer noch Trümmer liegen und man die ganze Stadt eigentlich aufbauen muss, weil nichts vorhanden ist. Alles, was da war, war weg. Ja. Es spricht schon für sich, dass diese Epoche besonders für Deutschland unheimlich wichtig ist, denn die Menschen standen vor den Trümmern des Krieges und den Trümmern ihrer Existenz. Durch den Krieg hatten sie Familie, Freunde und ihr Heim verloren und, wie ich eben schon angesprochen habe, waren die Städte völlig zerstört. Dabei waren auch viele Männer noch in Kriegsgefangenschaft und sollten erst Jahre später zurückkommen und manche starben dann leider auch schon während der Kriegsgefangenschaft. Allerdings muss man noch hinzufügen, dass nicht nur Städte und Existenzen in Trümmern lagen. Man muss auch berücksichtigen, dass der Begriff der Trümmerliteratur sich eben auch auf die Träume der Menschen bezieht, die der Krieg dann leider ebenfalls zerstört hatte. Und die Merkmale, die sich eben in dieser Literaturepoche wiederfinden, sind sehr vielfältig. Und ich dachte, ich fange einfach mal an, die Liste abzuarbeiten. Also einerseits haben wir eine einfache Sprache und keine so langen Sätze und es finden sich Wörter und Begriffe aus dem Alltag wieder. Und das hat eben die Wirkung, dass sich jeder damit identifizieren kann. Und es natürlich auch leicht verständlich ist und dadurch auch leichter zugänglich. Und das macht das Ganze auch sehr authentisch, finde ich. Auf der anderen Seite thematisiert diese Epoche auch also die Zerstörung allgemein. Einerseits die Zerstörung der Städte und auch die zerstörten Träume der Menschen. Und man setzte es sich zum Ziel, dass diese neue Literatur wahrhaftig, unpoetisch und eben auch unpsychologisch sein sollte. Also es war das Anliegen, sich keiner Ideologie sozusagen hinzugeben, anders als jetzt in der Nazi-Zeit, wo es explizit vorgegeben wurde, was man jetzt schreiben sollte und ja, und alles. Also ich habe eben ein zentrales Element der Trümmerliteratur bereits genannt und weitere Themen sind eben auch die Verarbeitung und auch Verdrängung des Kriegsgeschehens und natürlich auch die Auseinandersetzung mit der altbekannten Schuldfrage. Und diese Schuldfrage ist bis heute ein viel diskutiertes Thema und hat eben auch nichts von seiner Aktualität verloren. Und diese Frage zu beantworten, werde ich jetzt nicht, also das werde ich mir nicht zum Ziel setzen, weil das auch schwierig ist. Man muss einfach für so ein Verständnis viele Aspekte berücksichtigen und ich weiß, dass ich nicht alle Positionen kenne. Und ich finde, das ist einfach nicht einfach zu beantworten. Und ja, was ich auch noch hinzufügen muss, ist, dass die Personen dieser Kurzgeschichte keine strahlenden Helden mehr sind. Vielmehr steht jetzt auch im Fokus der echte Mensch mit seinen Erfahrungen und seinem Leiden. Und hier besteht auch wieder der große Unterschied zum Epos. Das hatten wir in der allerersten Episode zum Nibelungenlied. Wir haben jetzt hier keinen strahlenden Helden, der im Alleingang eine Armee erledigt und einen Drachen tötet und sich die schöne Frau holen kann. Nein, es sind wirkliche Menschen mit ihren wirklichen Söten und Norgen. Also Sorgen und Nöten meine ich natürlich. Und ich finde, hierbei kann man auch sehen, dass jeder sich da hinein versetzen kann und auch vielleicht denken wird, ja, das hätte auch ich sein können. Ne? Und das ist aus dem Grund so belangvoll, weil sich in der Nachkriegszeit fast jeder mit diesen Schreckenerfahrungen identifizieren konnte. Und ich komme eben gleich auf zwei dieser Schreckenserfahrungen auch zurück. Und ja, das war halt eben eine bisher nie dagewesene Form der Gewalt in jeder Form. Und jetzt kommen wir auch schon auf die Kurzgeschichte Nachts schlafen die Ratten doch zu sprechen. Ich habe es mir so eingeteilt, dass ich zuerst eine kurze Inhaltsangabe gebe, weil ich davon ausgehe, dass nicht jeder die Kurzgeschichte gelesen hat. Dann werde ich meinen kurzen Eindruck beim Lesen schildern und danach komme ich auch schon zum Aufbau und auch den Besonderheiten, die wir da wiederfinden. Also eine kurze Inhaltsangabe zu Nachts schlafen die Ratten doch. In dieser Kurzgeschichte erzählt der Autor Wolfgang Borchardt von einem Mann, der einem kleinen Jungen begegnet und versucht, diesem zu helfen. Nach einem Bombenangriff sucht der Mann Löwenzahn für seinen Hasen und zwischen den Trümmern eines Hauses findet er einen 9-jährigen Jungen vor. Erst nach einiger Zeit gewinnt er dessen Vertrauen und erfährt auch sein Geheimnis. Der kleine Junge, der Jürgen heißt, sagt, dass er auf seinen toten Bruder aufpassen müsse, denn sonst würden ihn die Ratten fressen. Und daraufhin erklärt der Mann dem Jungen, die Ratten würden doch nachts schlafen. Und ja, der Junge ist natürlich sehr erleichtert und der Mann gibt dem Jungen etwas zu essen und verspricht, ihn in der Nacht abzuholen, denn dann dürfte er sich einen seiner Kaninchen aussuchen. Und ja, ich werde euch dazu auch noch eine kurze Stelle vorlesen. Immerzu? Fragte der Mann. Nachts auch? Nachts auch. Immerzu. Immer. Jürgen sah an den krummen Beinen hoch. Seit Sonnabend schon, flüsterte er. Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du musst doch essen. Jürgen hob an den Stein hoch. Da lag ein halbes Brot und eine Blechschachtel. Du rauchst? Fragte der Mann. Hast du denn eine Pfeife? Jürgen fasste seinen Stock fest an und sagte zaghaft: Ich drehe. Pfeife kann ich nicht ab. Schade, sagte der Mann, bückte sich zu seinem Korb. Die Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können. Vor allem die Jungen. Vielleicht hättest du dir eins ausgesucht, aber du kannst hier ja nicht weg. Nein, sagte Jürgen traurig. Nein, nein. Auf diesen insgesamt 5 Seiten Text der Kurzgeschichte steht so viel Ungesagtes und man kommt erst beim mehrfachen Lesen drauf. Und ich fand auch die Wirkung dieses Textes war einfach, dass es einen nachdenklich und gleichzeitig auch traurig gemacht hat. Ich habe den Text damals in der 10. Klasse im Deutschunterricht gelesen. Das war sozusagen unsere Einführung für das Thema Kurzgeschichte. Und ja, Wolfgang Borchardt eignet sich da perfekt und ich werde das zum Ende auch noch kurz ansprechen. Seine Werke sind das Standardrepertoire im Deutschunterricht hier in Deutschland. Ja, also wie ich schon meinte, diese Kurzgeschichte ist ein sehr beliebter Text. Wenn es darum geht, einen Einstieg in diese Epoche und auch das Thema Bombenangriffe und Zweiter Weltkrieg zu geben. Anfangs fand ich den Text sehr gruselig und ich habe selber auch Angst vor diesen Ratten bekommen, muss ich wirklich zugeben. Aus irgendeinem Grund habe ich dem kleinen Jungen geglaubt, dass da wirklich Ratten sind und dass sie seinen kleinen Bruder auffressen, wenn er denn nicht aufpassen sollte. Und ich, ja, jetzt nach einigen Jahren frage ich mich natürlich, ob das eventuell eine Wirkungsabsicht von Borchardt war. Also ob er will, dass wir uns in den Jungen hineinversetzen und sagen, ja, also würde ich jetzt da weggehen wollen oder nicht? Würde ich jetzt da bleiben und auf meinen kleinen Bruder aufpassen, der ja leider gestorben ist? Vielleicht. Und das Bewegende an dieser Sache ist auch, dass hier ein Einzelschicksal beschrieben wird, das allerdings für 1 Million anderer Schicksale steht. Und das Schlagwort ist, das kann man sich denken, das sind die Bombenangriffe. Durch diese Bombenangriffe wurde die Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg, und damit meine ich jetzt nicht nur die Bevölkerung in Deutschland, sondern auch die in England, und ja, also wurde die Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg zur direkten Zielscheibe. Und man darf auch nicht vergessen, ich möchte hier nicht unbedingt militärhistorisch bearbeiten, aber es geht mir auch darum, diese Schrecken zu beschreiben, also das, was eben möglich ist. Und der Bombenangriff an sich ist ein eigenes Thema und ja, also ich meine, Borchardt verurteilt ja auch niemanden in seinem Text, er prangert niemanden an. Er sagt einfach nur oder beschreibt auch vielmehr nur die Auswirkungen, die solche Schreckenstaten haben. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr allgemein nach dieser Episode meine beschriebenen, ja, soll ich das sagen, Thesen oder die Sachen, die ich einfach, von denen ich rede, als Anregung mitnimmt, euch selber damit eventuell auseinanderzusetzen, weil ja, man lernt halt eben nie aus. Und jetzt komme ich dann auch schon zur Analyse, also zu dem Aufbau und auch den Besonderheiten. Da finden wir ein paar sehr spezielle Dinge wieder, die Borchers Geschichte besonders hervorheben lassen. Also was eben sehr ungewöhnlich ist, ist, dass Dinge in seiner Kurzgeschichte personifiziert werden. Und Personifikation bedeutet eben, dass man ein Objekt nimmt und dann mit einem Verb beschreibt, das normalerweise auf Menschen zutrifft. Und wir haben zwei Beispiele dafür direkt am Anfang. Das ist einmal das Fenstergate und die Schuttwüste döst. Also wir sehen, ein Fenster kann ich gehen und eine Schuttwüste kann ich dösen. Also ja, das ist mit Personifikation gemeint. Und Personifikation ist selber ein gängiges Stilmittel in der Literatur. Und das hat eben die Wirkung inne, dass dadurch abstrakte Dinge lebendig gemacht werden sollen. Also Borchert will, dass wir das Fenster wahrnehmen und auch die Schuttwüste selber natürlich. Ja, dadurch werden eben auch die Lebendigkeit und die Anschaulichkeit der Sprache erhöht und verleiht dem Ganzen nochmal so einen eigenen Charakter. Ja, wie ich eben schon angesprochen habe, ist das die Einführung, die uns der Text gibt. Und danach ist der Blickwinkel auf die beiden Hauptfiguren gerichtet. Also der alte Mann bekommt keinen Namen, wir wissen nur den Namen des Jungen, er heißt Jürgen. Und sobald der alte Mann ins Geschehen kommt, entwickelt sich das gesamte Geschehen in Schüben. Und durch das Hinzutreten dieser zweiten Person kommt Spannung auf. Man fragt sich, was wollen die beiden eigentlich? Was sind ihre Absichten? Warum ist der Mann dort und warum ist der kleine Junge dort? Ja, der kleine Junge lässt sich eben, also immerhin auch auf ein Gespräch ein, aber das passiert nicht sofort. Der alte Mann muss erst das Vertrauen des kleinen Kindes wecken. Und ich fand das schon ein bisschen komisch, weil ich dachte, sonst sind Kinder ja eigentlich immer sehr gesprächsbereit und sehr aktiv und auch sehr neugierig. Und wenn jemand sie fragt, dann antworten sie sehr gerne und auch sehr viel. Aber ja. Das Gespräch zwischen Jürgen und dem Mann kommt nur schleppend voran. Jürgen antwortet nur kurz und auch ausweichend und man merkt einfach, dass ihm nicht nach Sprechen zumute ist. Im Laufe des Geschehens entwickelt sich dann ein Wendepunkt. Als sich der Mann zum Gehen abwendet, bricht die gesamte Geschichte aus Jürgen heraus. Und er erzählt dann einfach, dass er dort bleiben muss, an dieser Stelle, in dieser Schuttwüste oder in seinem alten Haus, das von den Bomben getroffen wurde, weil er eben auf seinen kleinen Bruder aufpassen muss, damit er eben nicht von den Ratten nachts gefressen wird. Und ja, es gibt auch einen scharfen Kontrast, den wir in der Geschichte wiederfinden, und zwar zu seiner kindlichen Ausdrucksweise und eben dieser niederschmetternden Aufgabe ist es ein scharfer Kontrast, dass er irgendwie auch raucht, zum Beispiel. Ich habe die Stelle vorhin vorgelesen. Also er dreht nicht, sondern er, was macht er nochmal? Er pfeift oder irgendwie so ist das eine Art. Und ja, also ich finde, diese Stelle veranschaulicht nochmal, dass der Junge zwangsweise in die Erwachsenenwelt eingeführt wurde. Und er muss sich jetzt sozusagen alleine mit diesen Realitäten auseinandersetzen. Und das alleine zu machen, das ist auch nicht super. Und in so einem jungen Alter sind natürlich erst recht nicht super, weil man natürlich, wenn man erst 9 Jahre alt ist, andere Sachen zu tun hat, als sich auf seinen toten Bruder aufpassen zu müssen natürlich. Einen anderen Aspekt, den ich ansprechen will, ist, wie sich das Geschehen entwickelt. Ich habe das vorhin schon angesprochen, dass die Geschichte in Schüben, also dass sich die Geschichte in Schüben entwickelt. Und ja, also in Schüben, das hat den Vorteil, dass wir nach und nach als Leser erfahren, woher Jürgen kommt und was seiner Familie passiert ist. Und ja, so können wir uns eben ein genaueres Bild machen und auch von den Figuren natürlich. Und der Effekt, der sich eben daraus entwickelt, ist, dass die Spannung aufrechterhalten wird und wir natürlich auch die Beweggründe wissen wollen. Und das ist wiederum auch ein sehr gängiges Mittel in der Literatur, einfach dieses Auflösen der Geschehnisse nach einer kurzen Zeit, damit wir auch dranbleiben und ja, weiterlesen natürlich und uns irgendwie mit der Geschichte auch selber dadurch auseinandersetzen. Ja, und Schritt für Schritt kann sich auch der kleine Jürgen aufwärmen und auch ein bisschen Lebensfreude wiederfinden. Und zwar durch dieses Kaninchen, das ihm der alte Mann schenken will. Und im Text sieht man auch, dass der kleine Junge dadurch ja, sehr verwandelt wirkt und irgendwie auch sein kindliches Wesen auch zurückbekommt. Ja, eine weitere wichtige Sache, die sich in dieser Kurzgeschichte wiederfindet, ist das Symbol der Hoffnung. Das Symbol der Hoffnung ist die Hauptbotschaft dieser Kurzgeschichte. Und das ist eben auch die Botschaft, die ich an Borchers Geschichte so unheimlich bewegend finde. Und ja, also wie drückt eben der Autor dieses Hoffnungssymbol aus? Einmal durch die Sonne, die wir am Anfang der Geschichte wiederfinden. Die Sonne steht hierbei für, ja, steht symbolisch für die Hoffnung. Also, wie ich eben schon meinte, wir sehen das auf Seite 1. Da heißt es, das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte blau-rot voll früher Abendsonne. Ja, und mit der Sonne kommt auch der alte Mann ins Geschehen und diese Sonne begleitet ihn sozusagen und ich habe das so interpretiert, dass er die Sonne dann sozusagen mitnimmt in die Geschichte, dass die beiden zusammen reinkommen. Ja. Die Sonne ist, ja, wie wir alle kennen, ein sehr positives Symbol. Mit der Sonne gibt es auch Leben auf der Erde und der Junge in der Kurzgeschichte bekommt ja auch gewissermaßen sein Leben zurück geschenkt. Ja. Eine weitere Stelle, die einen das Hoffnungssymbol näher bringt, ist Kaninchenfutter war da drin. Ein grünes Kaninchenfutter, das war etwas grau vom Schutt. Ja, so heißt es eben auf der letzten Seite und diese kurze Passage repräsentiert ebenfalls das Hoffnungssymbol. Dieses Schlussbild spielt mit Farben und das ist aus dem Grund so besonders, weil es damals in der Trümmerlandschaft eben das nur gab, Trümmer. Also verlorene Leben, verlorene Existenzen, alles war kalt und grau und ja, mehr hatte man auch nicht. Und mit diesem bewussten Einsatz von Farben signalisiert uns Borchardt, dass es neben allem Schlimmen, neben dem Tod, auch ein Leben danach gibt. Und ich finde, das ist sehr auffällig, weil es in dieser Geschichte auch sonst gar nicht mit Farben gespielt wird, außer die Sonne, also die frühe Abendsonne und eben dieses grüne, also das grüne Kaninchenfutter, das sind die einzigen Farbbeschreibungen, die wir in dieser ganzen Trümmerlandschaft und in dieser hoffnungslosen Situation wiederfinden. Und die sind einfach bewusst eingesetzt worden, weil sie eben für Hoffnung stehen sollen. Und grün, also das Grün des Futters steht eben, wie ich schon meinte, für das Leben selbst. Und dieses Grau, das auch ein bisschen an das Kaninchenfutter haftet, steht für die vergangenen Schatten des Krieges, der einen nicht loslassen kann, aber nach und nach sind die Menschen in der Lage, weiterzumachen. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie macht Jürgen weiter? Eben durch diese dürftige Notlüge, die sich der Mann ausgedacht hat. Er sagt ja, das ist der Titel der Kurzgeschichte. Ach, du weißt doch, dass nachts die Ratten schlafen. Und diese, ja, in gewissermaßen erzwungene Notlüge hilft Jürgen, weil, ja, man muss auch sagen, dass der Mann das nicht böse gemeint hat. Ihm geht es natürlich auch um das Kindswohl. Und er weiß, dass sie seinen kleinen Bruder nicht finden können, weil er eben tot ist, leider. Aber er gibt durch diese Notlüge, wenn man das so nennen will, dem kleinen Jürgen eine Perspektive und lenkt ihn eben auch von den Trümmern ab, was für die damalige Zeit natürlich auch nicht selbstverständlich war. So, und jetzt dranbleiben, es ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit, denn ich möchte natürlich noch über eine weitere Kurzgeschichte von Wolfgang Borchardt sprechen. Ja, und die ist leider auch nicht so schön wie die erste, also es wird nicht besser. Ja, die Rede ist von an diesem Dienstag. Und Ja, also ich rede auch hier nicht weiter. Ich fange wie bei Nachtschlaf und die Ratten doch mit einer Inhaltsangabe an. Und hier gestaltet sich die Inhaltsangabe tatsächlich ein bisschen komplizierter als bei Nachtschlaf und die Ratten doch. Also, in verschiedenen ineinander montierten Episoden wird an diesem Dienstag über das Kriegsgeschehen im russischen Winter und über Geschehen, das sich in der Heimat an einem x-beliebigen Dienstag eines Kriegsjahres ereignet, erzählt. So, jetzt einmal. Und jetzt gehen wir spezifischer in die Handlung rein. Am Morgen eines Dienstages erhält die kleine Ulla beim Schreibunterricht in der Schule eine Strafarbeit von ihrer Lehrerin, weil sie das Wort Krieg nicht richtig geschrieben hat. Sie soll den Satz "Im Krieg sind alle Väter Soldat" 10-mal aufschreiben als Strafe. An der Front in Russland wird am gleichen Tag Leutnant Ehlers das Kommando über eine Kompanie übertragen, das bis dahin Hauptmann Hesse innehatte, der leider mit Verdacht auf Fleckfieber im Seuchenlazarent von Smolensk eingeliefert wird. Kurz nach seiner Beförderung wird Ehlers dann leider von einer Kugel tödlich getroffen, weil er leider nicht so schlau war und nachts eine Zigarette geraucht hat und durch diesen Glutgimmel, wie heißt das, durch diese Glut, die sich da bildet in der Zigarette, haben ihn die Scharfschützen gesehen und ja, dann ist er leider in den Kopf getroffen worden. Irgendwo in der Heimat beabsichtigen derweil Herr Hansen und Fräulein Severin, Hauptmann Hesse, wieder einmal ein Paket mit wärmenden Sachen und einem Buch von Wilhelm Busch zur Aufmunterung zu schicken. Dort im Seuchenlazarett werden dem schon besinnungslosen Hesse in der Entlausungsanstalt die Haare geschoben. Und zu Hause in der Heimat erhält dann seine Frau an diesem Dienstag wieder natürlich einen Brief ihres Mannes, der leider 9 Tage unterwegs war, mit der Mitteilung, er sei zum Hauptmann befördert worden. Und ja, sie gibt natürlich vor ihrer Nachbarin damit an und die Nachbarin geht nicht drauf ein und kann nur den Satz wiederholen, wir haben -40 Grad hier. Das Hauptmann Hesse seiner Frau in dem Brief ebenfalls mitteilt, aber sie interessiert sich nur für die Aussage, dass er zum Hauptmann befördert wurde. Und die Nachbarin kann nur daran denken, dass sie in bestialischer Kälte ausharren müssen. Ja, also im Seuchenlazarett verschärft sich indessen die Lage. Jeden Tag sterben 6 Patienten, wie die Ärzte machtlos feststellen. Und in der Heimat, wahrscheinlich dann am Abend, macht sich Hauptmann Hesse, also seine Frau, schön und besucht eine Aufführung von Mozarts Zauberflöte. Ja. Und es geht dann sogar noch weiter. In Smolensk stirbt an diesem Dienstagabend ihr Mann. Und die kleine Ulla macht sich abends ebenfalls an die Erledigung ihrer Strafarbeit und schreibt 10-mal, im Krieg sind alle Väter Soldat. Und dieses Mal auch hoffentlich richtig. Ja, das war's. Also insgesamt ist es interessant zu beobachten, dass wir bei der Darstellung des Geschehens verschiedene Möglichkeiten haben, denn es sind diverse Reihenfolgen möglich. Und die Frage, die man sich dabei stellen muss, ist, von welchem Standpunkt aus erzähle ich hier? Insgesamt finden sich 9 Passagen, also /Miniaturszenen, mit unterschiedlicher Länge wieder. Und diese 9 Passagen sind anaphorisch gegliedert. Das bedeutet, sie fangen immer mit demselben Satz an, nämlich an diesem Dienstag. Und diese ganzen 9 Passagen formen die Chronologie eines Tages. Und die erste und die letzte Szene bildet eine Rahmenhandlung. Mit der kleinen Ulla, die anfangs in der Schule sitzt und sich später am Abend eben dran setzt, die Strafarbeit zu erledigen. Und die Zusammengehörigkeit dieser Szenen sind durch eine Person verbunden und das ist unser Hauptmann Hesse. Ja, diese ausgelegte Konstruktion und die Tatsache, dass die kleine Ulla im Krieg sind alle Väter Soldaten schreiben muss, legt nahe, dass sie eventuell die Tochter von Hauptmann Hesse ist. Aber der Text erwähnt dies nicht explizit und ich finde, man kann diesen Interpretationsansatz schon weiterverfolgen, weil es ist einfach, es passt einfach viel zu gut. Sie schreibt, am Abend im Krieg sind alle Väter Soldat. Und am selben Abend stirbt Hauptmann Hesse. Tja, also ich finde, wenn das mal kein Hinweis ist, dann weiß ich auch nicht, aber ja. Das bindende Gestaltungselement, das wir hier in diesem Text sehen, ist der brutale Krieg einerseits und die Banalitäten des Kriegsalltags zu Hause. Und da lese ich euch auch wieder eine Stelle vor. Und zwar, an diesem Dienstag klingelte Frau Hesse bei ihrer Nachbarin. Als die Tür aufging, wedelte sie mit dem Brief. Er ist Hauptmann geworden. Hauptmann und Kompaniechef, schreibt er. Und sie haben über 40 Grad Kälte. 9 Tage hat der Brief gedauert. An Frau Hauptmann Hesse hat er schon oben drauf geschrieben. Sie hielt den Brief hoch. Aber die Nachbarin sah nicht hin. 40 Grad Kälte, sagte sie, die armen Jungs. 40 Grad Kälte. An diesem Dienstag fragte der Oberfeldarzt den Chefarzt des Seuchenlazaretts Smolensk, wie viel sind es jeden Tag? 1,5 Dutzend. Scheußlich, sagte der Oberfeldarzt. Ja, scheußlich, sagte der Chefarzt. Dabei sahen sie sich nicht an. Ja, ich habe mir diese Stelle aus dem Grund ausgesucht, weil man hier sieht, einerseits diese Freude von Frau Hauptmann Hesse, dass ihr Mann befördert wurde, und direkt im Anschluss darauf die wahre Realität des Krieges, dass jeden Tag ein halbes Dutzend Soldaten sterben müssen, während sich Frau Hauptmann Hesse nur darum schert, dass ihr Mann ja eine Beförderung bekommen hat. Ja, und ich möchte jetzt auch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der bei der Analyse dieser Geschichte eine entscheidende Rolle einnimmt. Und hierbei meine ich die Montagetechnik, die selber an den Film angelehnt ist, wo man bei Überblendungen auch von hart aneinander geschnittenen Szenen spricht. Es kann auch als Puzzlegeschichte oder auch als ein Mosaik verstanden werden. Und das sehen wir hier beim Aufbau von an diesem Dienstag wieder. 9 Passagen, 9 unterschiedliche Geschichten, wenn man es so nennen will, oder 9 unterschiedliche Perspektiven, die wirklich hart, also nicht unbedingt hart, aber direkt nacheinander folgen. Ein kurzer Einschnitt, 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 Einschnitt und so weiter. Durch die verschiedenen Blickwinkel auf Hauptmann Hesse wird sein Schicksal herausgelöst und soll beispielhaft für das Kriegsgeschehen stehen. Der Titel der Kurzgeschichte hat hier auch wieder einen Symbolcharakter. Ein Lösungsansatz, den ja, ich vorstellen würde, ist, dass der Dienstag vom lateinischen Martius Dies ableitet. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich hatte keinen Latein. Ja, und dieser Dienstag ist dem Kriegsgott Mars gewidmet. Und ich fasse das so auf, dass die Figuren diesen Tag nur als Tag des Sterbens und Verderben kennen, weil dieser Tag ja immerhin dem Krieg gewidmet ist. Und dass die Geschichte an jedem x-beliebigen Dienstag stattfindet, zeigt, dass so etwas damals Alltag war. Ne? Also die kleine Ulla spielt dabei auch eine nicht zu unterschätzende Rolle, weil hier haben wir es auch wieder mit einem kleinen Kind zu tun. Und hier spielt auch wieder ein kleines Kind, ich sag mal einfach einen Strich in die Hauptfigur. Und vor allem die Rolle der Schule in der Zeit des Nationalsozialismus wird mit ihrer Figur besonders hervorgehoben, weil man sieht, dass die Schule die Kinder mit der Ideologie des Nationalsozialismus stark beeinflusst. Wie ich am Anfang schon meinte, will die Lehrerin den Kindern das Schreiben mit Sätzen über den Krieg beibringen. Und ich finde, das ist schon eine sehr komische Aufgabe irgendwie. Ich habe damals Schreiben gelernt mit so banalen Sätzen wie "ich heiße" und so weiter. Aber hier, ja, sieht der Lehrplan der Nazis etwas anderes vor. Ja, also, dass sie eben solche verniedlichenden Sätze schreiben muss, deute ich eben darauf, dass sie zu Hause in der Heimatfront die Realität leugnen und dass sie den kleinen Kindern ihr Bild auftischen wollen, dass alle Väter in den Krieg gehen müssen und auch Soldaten sein müssen, weil sie nichts anderes kennen. Ja, ich habe mich auch gefragt, was das für eine Eselsbrücke sein soll. Und zwar sagt die Lehrerin, dass Ulla Krieg falsch geschrieben hat und sie soll doch bitte Krieg mit G wie Grube schreiben. Also G wie Grube ist eine super Methode, sich so etwas zu merken. Und wenn man bedenkt, dass zu der Zeit tausende Tote in Gruben lagen, sowohl deutsche Soldaten als auch von den deutschen Soldaten getötete Menschen. Und ja, also Grube steht für Grab. Und ich finde, das ist schon ein bisschen gruselig oder ja, traurig wohl eher, dass Ulla schreibt wirklich gerade auf, dass ihr Vater, also falls es dann wirklich ihr Vater ist, ja, also sie schreibt auf, dass ihr Vater tatsächlich gestorben ist und dass es anscheinend eine gute Sache gewesen sein soll. Dabei ist natürlich auch die Botschaft der beiden Werke ziemlich eindeutig. Im Konkreten geht es in beiden Geschichten um den Krieg. Spezifischer könnte man ausdrücken, dass Borchardt vermehrt die Auswirkungen des Krieges in den Vordergrund stellt. Und er stellt sich dabei der zentralen Frage, wen betrifft der Krieg? Antwort: jeden. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass die Jüngsten und die Unschuldigsten daran leiden müssen. Einmal die kleine Ulla und einmal der Jürgen in der anderen Geschichte. Die Problematik besteht dabei, wie man da nur herauskommt. Also Jürgen stellt sich auch die Frage, wie komme ich da bloß heraus oder was soll ich machen? Bei der Ulla ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Sie ist sich dem, was ihrem Vater, also ihrem Vater in Anführungsstrichen, also Hauptmann Hesse, an der Ostfront passiert, nicht im geringsten bewusst, aber doch im Grunde geht es doch darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie gehe ich mit solchen Geschehnissen um? Und Borcherts Botschaft in Nachts schlafen die Ratten doch ist dabei ziemlich eindeutig. Er sagt, dass es einen Weg hinaus gibt. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, vor allem auch, weil es eine Vergangenheit ist, die wir selber geschaffen haben. Aber das nimmt uns nicht die Chance weg, weiterzumachen. Das Kind Jürgen findet zum Schluss der Geschichte zurück zu Freude, Eifer und eben auch einer Aktivität. Er sieht in seinem jungen Leben oder in seinem Dasein, wenn man das so nennen will, endlich eine andere Aufgabe, anstatt auf die Schatten des vergangenen Krieges zu blicken. Und an diesem Dienstag fällt auf, dass sich die Heimat keine genauen Vorstellungen von den Grauen des Krieges machen kann. Also sie leben ihr Leben weiter und versuchen, es auf jeden Bereich auszuweiten. Zum Beispiel, dass Ulla mit solchen komischen Sätzen das Schreiben lernen muss oder dass sich Frau Hesse sehr darüber freut, dass ihr Mann befördert wurde und dem Anlass entsprechend ins Theater geht, aber nicht erahnen kann, dass ihr Mann im solchen Lazarett liegt und wenig später auch seinen Verletzungen erliegt. Ne? Die Menschen können also nicht mehr mit dem Geschehen umgehen und versuchen es auch auf gewisse Weise zu verdrängen. Und ich finde, dieser Verdrängungsmechanismus sieht man eben auch bei dem Jürgen. Er versucht weiterzumachen, versucht an der Stelle zu bleiben, wo sein Bruder gestorben ist, aber er weiß selber tief im Herzen, dass sie keine Chance haben, ihn wiederzufinden. Ja, und ich finde auch, dieses Thema der Verdrängung ist ein typisches Beispiel für die deutsche Nachkriegszeit. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich damit auskennen. Ich bin da jetzt auch kein großer Experte drin, aber ich weiß auch, dass die Gesellschaft der 50er und 60er Jahre in Deutschland, also Ära Adenauer, sagen wir es mal so, vor allem dadurch inspiriert war oder vor allem davon getragen wurde, dass noch hochrangige Nationalsozialisten, also nicht unbedingt die Nationalsozialisten, die verurteilt wurden, aber schon so Leute, die, sagen wir mal, ganz schlecht ausgedrückt selber mitgemacht haben, dass immer noch hochrangige Positionen kleideten und ja, gemütlich mit dem Leben weitermachen konnten, sagen wir es mal so, ne? Und ja, an diesem einzigen Tag, also um wieder auf die Dienstaggeschichte zurückzukommen, gibt es noch unzählige weitere Tage wie diesen. Das will uns Borchert damit auch sagen, denke ich. Und an diesem einzigen Tag, es ist auch nicht so lange, aber wirklich nur ein einziger Tag, steckt nur eins und das ist leider doch die Tragik. Und ich finde beide Geschichten sind absolut fantastisch, weil Borchardt also herausträgt, dass wir uns kein genaues Bild von dem Krieg machen können, und meiner Ansicht nach hat er damit vollkommen recht. Und das hat auch etwas sehr Aktuelles, weil heutzutage stecken natürlich auch viele Gebiete der Welt im Krieg. Und so sehr wir es wollen, wir können uns einfach nie ein exaktes Bild davon machen oder uns auch hineinversetzen, so sehr wir es auch wollen. Ja. Und der andere wird sich jetzt natürlich zu Recht fragen, woher kannte denn Borchardt diesen Kriegsalltag so gut? Und warum schreibt dieser junge Mann denn so viel über den Krieg? Und die Antwort ist sehr einfach. Er schreibt über den Krieg, weil er selber dabei war. So, ich hoffe, ihr seid jetzt noch bei mir. Ich gehe jetzt auf den Endspurt zu und möchte euch nun kurz etwas zu Wolfgang Borchardt erzählen. Und ja, warum ich das zum Schluss mache, ist ganz einfach. Ihr werdet gleich erfahren, dass Borchardts Leben, also sehr kurzes Leben, das muss ich unbedingt noch hinzufügen, von Krieg und Krankheit geprägt war und dass er eben seine ganzen Werke, die er noch verfassen konnte in seinem jungen Leben, eben diesem Thema Krieg und ja, Krieg und die Auswirkungen dieses Geschehens auf einen persönlich, auf die Psyche selbst behandelt. Und ja, da werdet ihr auch im Rückblick erfahren, dass er selber sehr viel erleiden musste und sich das gewissermaßen auch in diesen beiden Geschichten widerspiegelt. Also ja, zuerst die tragischen Fakten, das habe ich schon angesprochen mehrmals. Er wurde leider nur 26 Jahre alt und sein kurzes Leben war, wie ich eben auch schon kurz gesagt habe, von Krieg und Krankheit geprägt. Seine schweren Erlebnisse in den Kriegsjahren bewirkten, dass Krieg zum Hauptthema seines literarischen Schaffens wurde. Und seine Nachkriegswerke gelten als eine der bekanntesten der sogenannten Trümmerliteratur. Den größten Erfolg mit dem Drama Draußen vor der Tür erlebte er leider nicht mehr, denn er starb einen Tag vor der Premiere. Und ich habe im Internet auch gelesen, dass er selber meinte, also kurz bevor er gestorben ist: "Ich wette, es wird sich niemand mehr an meinen Namen erinnern." Das hat sich nicht bewahrheitet. Heute zählt er zu einem der bekanntesten deutschen Schriftsteller und meiner Meinung nach zu einem der besten, die dieses Land hervorgebracht hat. Ja, also zu seinen jungen Jahren. Er brach eine Buchhändlerlehre ab und spielte nach bestandener Schauspielausbildung 1941 an der Landesbühne in Lüneburg. Und wenig später riss ihn die Einberufung zum Kriegsdienst, also an die Ostfront, aus seinem Lebenstraum, Schauspieler zu werden. Er wurde dann zum Panzergrenadier ernannt und dadurch kam er eben auch an die Front nach Smolensk. Und Smolensk, da klingelt hoffentlich der Kopf von euch, weil das ist auch der Ort, an dem Hauptmann Hesse an diesem Dienstag stirbt. Ja. Also eine Verwundung ermöglichte es ihm, im Februar 1942 nach Deutschland zurückzukehren. Und der Vorwurf der sogenannten Selbstverstümmelung, das wurde damals auch Heimatschuss genannt, konnte nicht bewiesen werden. Also damit ist gemeint, dass sich die Soldaten absichtlich, ja, irgendwie Verletzungen hinzugefügt haben, damit sie wieder nach Hause gehen konnten. Und ja, also kritische politische Äußerungen bescherten ihm allerdings einen Prozess wegen Heimtücke und deswegen musste er 6 Monate in Haft mit anschließender Frontbewährung. Ja, und zum Ende des Krieges hatte er Erfrierungen und Gelbsucht und Verdacht auf Fleckfieber. Und mit diesem Krankheitsrepertoire kam er 1943 ebenfalls ins Seuchenlazarett und später wurde er dann zur Genesung nach Deutschland geschickt. Ja, und durch Flucht entzog er sich dann der Kriegsgefangenschaft und schlug sich dann 600 Kilometer bis Hamburg durch. Und ja, schwer krank erreichte er dann am 10. Mai 1945 sein Elternhaus. Und ja, also, was macht diesen jungen Mann dann so besonders? Borchardt beschrieb die Menschen mit ihren Erlebnissen in Gefängnissen, im Krieg, als Heimkehrer und auch in den Familien. Diesen Geschichten liegen seine existenziellen Erfahrungen zugrunde. Also Einerseits die Begegnung mit der Macht, das Erleben von Tod und Vernichtung im Krieg, die Nachkriegszweifel der jungen Generation an ihrer Identität, eigenes Selbstbewusstsein und die Enttäuschung der älteren Literatur. Diese Themen, die er behandelt oder die für ihn so wichtig waren, verdeutlichen für mich nur noch einmal mehr, was für einen Charakter er eigentlich hat oder wie schwierig es ist, über so etwas zu schreiben, aber sich trotzdem daran wagt. Und ich finde, wenn ein Autor so etwas zu seinem, ja, in Anführungsstrichen Lebenswerk ernennt oder zum literarischen Schaffen macht, zeugt das eben auch von sehr viel Kraft und es hat einfach etwas sehr Schönes dann auch. Ja, und seiner zerstörten Heimatstadt Hamburg widmete er in Verbundenheit mehrere hymnische Texte und ja, wie ich auch schon angesprochen habe, stehen Borcherts Werke heute auf dem Lehrplan vieler Schulen. Ja, zum Schluss will ich noch sagen, dass ich sehr froh bin, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Einerseits hoffe ich natürlich auch, dass ich euch für diese Literaturepoche begeistern könnte. Denn man muss berücksichtigen, dass es eben auch eine unerlässliche Aufgabe ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil man eben auch nie auslernt. Und das Literarische gibt dem Thema Tod, Verzweiflung und Krieg eine neue Dimension, weil es sich um echte Schilderungen handelt. Wir haben hier nichts Künsteltes, obwohl Literatur auch gerne gekünstelt sein kann, aber dumme Literatur ist das, was sie eben sagen will. Sie handelt von echten Menschen mit ihren wirklichen Erfahrungen und das sind Texte, die man auch so nicht mehr vergessen wird. Ja, weitere Texte, die ich euch an dieser Stelle empfehlen kann, ist einmal Wolfgang Borcherts weitere Kurzgeschichte Das Brot und Elisabeth Langgessers Kurzgeschichten Glück haben und Saisonbeginn, die sich auch mit dem Thema Nationalsozialismus und eben auch Deutschland nach 1945 auseinandersetzen. Ja, was ich euch auch noch ans Herz legen kann, ist die Reklamausgabe der klassischen deutschen Kurzgeschichten. Die kann man sich für 9,80 Euro holen und das sind insgesamt, ich weiß nicht, wie viele das sind, ich glaube 20 oder 10, nee, 10 ist ein bisschen wenig, ich glaube es sind schon 20 klassische deutsche Kurzgeschichten, auch von Heinrich Böll zum Beispiel. Und ich finde, es ist einfach eine super Anschaffung, weil das eben einem einen super Einstieg in dieses Thema gibt und diese Kurzgeschichten auch allesamt wunderschön sind. Ja, also es ist natürlich auch kein Product Placement an dieser Stelle, aber nur eine Empfehlung von mir. Und nachträglich habe ich natürlich auch noch eine kurze Sache, die ich ansprechen möchte. Und das ist die Aufbearbeitung des Zweiten Weltkriegs in Deutschland nach 1945. Also welche Bücher oder Filme ich hierbei empfehlen kann. Und das sind ein paar. Und ja, also das ist einerseits der Film Der Untergang aus dem Jahr 2004, wenn der da veröffentlicht wurde, wenn ich es hoffentlich richtig in Erinnerung habe. Das wurde von Bernd Eichinger und Oliver Hirschbiegel produziert, wenn ich auch da richtig liege. Also der Film beschreibt die letzten 10 Tage im Deutschen Reich im Führerbunker und Hitler selbst stellt dabei eine der zentralen Hauptfiguren. Er wurde ganz wunderbar von Bruno Ganz gespielt, der leider vor 2 Jahren, glaube ich, verstorben ist. Also ein wunderbarer Film, der einen super traurig macht und mit gemischten Gefühlen da also zurücklässt. Ein weiteres Buch, was ich empfehlen kann, ist der Comic oder ja, Graphic Novel eher Maus von Art Spiegelman. Hier setzt es sich Art Spiegelman, also ein amerikanischer Künstler, zur Aufgabe, die Geschichte seines Vaters zu erzählen, ist nicht ganz richtig. Er setzt es in Bildern um und ich finde, das ist, habe ich noch nie gesehen, dass so das Thema Holocaust oder Judenverfolgung bildlich, also in einem Graphic Novel oder Comic, wie man es nennen will, dargelegt wurde. Und das ist auch ganz speziell, weil er mit Tiermetaphorik arbeitet, und zwar sind die Juden Mäuse und die Deutschen Katzen. Und ich lasse das mal kurz hier im Raum stehen, ich glaube, das spricht schon selber für sich. Ja, also einen weiteren Film oder eine Serie, die ich empfehlen kann, sind Das Boot, einerseits die Serie, die 2018 von Sky produziert wurde, und auch der Film aus den 80ern. Ich kann beides nur empfehlen. Ich finde, die Serie ist einfach total spannend und zeigt einem auch nur nochmal, wie sinnlos so ein Krieg sein kann und wie viele Unschuldige, ja, dabei ihr Leben lassen mussten. Die Serie, also die ersten beiden Staffeln der Sky-Produktion, finden sich übrigens auch in der ZDF-Mediathek wieder und die kann sich jeder angucken. Man muss kein Geld dafür bezahlen. Und ja, vor allem jetzt auch zu Lockdown-Zeiten, das ist, glaube ich, auch mal ganz gut, wenn man sowas hat, was man sich angucken kann. Und ja, das war's dann auch schon. Also wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wo ich es mir zur Aufgabe gesetzt habe, Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt zu behandeln. Das ist übrigens selber auch mein Hausarbeitsthema für mein Seminar sein wird. Ja, also damit auch vielen Dank. Und ja, also wir hören uns dann beim nächsten Mal und tschüss.